Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns alle hingegeben hat. Wir sind ja nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold losgekauft worden von unserem früheren Leben, von der Knechtschaft der Sünde, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Das ist, woran wir uns heute an Karfreitag erinnern wollen, woran wir denken wollen. Ich möchte gerne zum Anfang mit uns beten. Herr Jesus, danke für diesen Tag, für diesen Karfreitag, an dem wir uns erinnern können, an das, was du für uns getan hast. Und danke, dass wir daran denken können und uns das wieder neu bewusst machen können. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst heute, dass du uns anrührst, uns ansprichst, in unsere Herzen sprichst. Und dass wir immer mehr erkennen, was du für uns getan hast. Und dass wir unser ganzes Leben dir hingeben. Amen. Der Weg in die Freiheit. Das ist die Überschrift für diese Predigtreihe an diesen Osterfeiertagen. Und Jesus selbst ist diesen Weg gegangen, der uns in die Freiheit führt. In die Freiheit von der Schuld unserer Sünde. In die Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Von Gottes Zorn und von der ewigen Verdammnis. Diesen Weg, den ging Jesus, und der ging bei Jesus durch Kampf. Darüber hat Peter gestern in seiner Predigt gesprochen, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Und wir haben gesehen, dass er gefangen genommen wurde, und Peter hat schon einen Ausblick darauf getan, dass er verurteilt würde. Und heute an Karfreitag sehen wir, wie dieser Weg, den Jesus gegangen ist, durch Leid gehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, ja, Karfreitag, ich weiß ja, was da passiert ist. Ja, Jesus ist gestorben für mich und für meine Sünden. Das weiß ich ja. Und die Gefahr ist, dass das so ein bisschen an Bedeutung verliert. Oder dass mich das nicht mehr so anspricht. Und ein Vers aus dem Epheserbrief hat mir geholfen, damit umzugehen. Epheser Kapitel 3, Vers 19. Dort betet Paulus zu Gott für die Epheser. Und er bittet Gott, dass die Epheser dazu fähig seien, Vers 19, die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Die Liebe des Christus zu erkennen. Woran hat sich denn die Liebe des Christus gezeigt? Jesus selbst hat gesagt, eine größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Das heißt, die Liebe des Christus erkennen wir daran, dass Jesus sein Leben gelassen hat für uns. Und das ist ja das, woran wir heute denken wollen. Und Paulus bittet hier, dass wir diese Liebe immer mehr erkennen. Und es heißt, dass sie diese Liebe alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, wir werden es nie vollends begreifen, was es Jesus eigentlich gekostet hat. Was es für ihn bedeutet hat. Was er an diesem Tag erlitten hat. Das werden wir nie bis ins Äußerste begreifen. Und so haben wir die Möglichkeit, immer tiefer einzutauchen. Paulus bittet, dass wir diese Liebe trotzdem immer mehr erkennen, aber wir dürfen wissen, wir können dort immer tiefer eintauchen. Und das ist so mein Wunsch heute. Ich möchte heute einfach so einige Facetten dieses Karfreitags beleuchten. Und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen hilft, ja, wieder etwas mehr, etwas neu zu begreifen, was es Jesus gekostet hat. Und ich möchte über einige Facetten sprechen, nämlich Jesu Verlassenheit, Jesu Leiden durch Menschen an diesem Tag, Jesu Leiden durch Gott und Jesu ungerechtes Leiden. Und dann möchte ich kurz noch darüber sprechen, was das eigentlich alles für Konsequenzen für mich hat. Was hat das mit mir zu tun? Jesu Verlassenheit. Ich möchte mit euch ein Gedankenexperiment machen. Stellt euch vor, ihr seid bei euch im Bett mitten in der Nacht, euer Ehepartner liegt neben euch und dann mitten in der Nacht kommt die Polizei in euer Haus und schleppt dich ab. Und du bist unschuldig, du hast nichts getan und die Polizei verhaftet dich und nimmt dich mit. Und jetzt kommt noch dazu, dein Ehepartner kriegt das mit, dreht sich einfach zur Seite und schläft weiter. Wendet sich einfach ab. Und ihn interessiert das überhaupt nicht, was da mit dir passiert. Und du merkst, du hast keinen mehr. Keiner interessiert sich für das, was dir gerade passiert. Nicht mal die engste Person in deinem Leben, dein Ehepartner. Und plötzlich merkst du, du bist komplett alleine in der großen, weiten Welt. Wie würde es uns da gehen? Wie würde es dir gehen? Und das ist aber genau das, was Jesus erlebt hat. In Psalm 88 ist ein messianischer Psalm, also ein Psalm, der von dem Messias handelt, also von Jesus Christus letztendlich, in diesem Psalm wird der Karfreitag beschrieben, dieser finstere Tag für den Herrn Jesus, und er wird aus der Sicht von Jesus quasi geschrieben. Und dort heißt es in Psalm 88, Vers 9, dort spricht der Messias zu Gott: Du hast meine Bekannten von mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus. Und in Vers 19 heißt es: Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan, meine Vertrauten in die Finsternis. Hier lesen wir, dass der Jesus an diesem Tag alle seine Freunde, seine Gefährten, seine engsten Bekannten ja verloren hat. Sie haben ihn verlassen. Und davon lesen wir auch in Matthäus 26, ab Vers 31. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er dann gefangen genommen wird. Er spricht zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Also Jesus kündigt hier schon vorher an, alle Jünger werden Anstoß an ihn nehmen und werden ihn verlassen und werden zerstreut. Also die Schafe der Herde und die Jünger, das waren Jesu Schafe, er war der Hirte, die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und sogar Petrus, einer der engsten Gefährten, der 3 Jahre mit Jesus gegangen ist und 3 Jahre eng mit ihm zusammengelebt hat und der ein echter Freund und Gefährte war, auch Petrus würde ihn verleugnen, würde so tun, als ob er ihn nicht kennt. Und das sagt Jesus hier voraus. In Matthäus 26, Vers 56 lesen wir dann, wie sich das erfüllt hat. Das ist dann, nachdem Jesus dann gefangen genommen wurde, heißt es dort in Vers 56, das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Alle Jünger flohen. Und später lesen wir dann auch davon, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Dass er behauptet hat, Jesus nicht zu kennen. Erinnern wir uns an das Gedankenexperiment. Der Ehepartner, der sich abwendet und so tut, als ob er nichts mitbekommen hat, als ob er dich nicht kennt. Und das macht Petrus hier. Wie muss es da Jesus gegangen sein? Verlassen von allen seinen Jüngern, von seinen engsten Gefährten, mit denen er die letzten Jahre am engsten zusammengelebt hat. Und dann wissen wir, Jesus hat an diesem Tag gelitten. Er hat gelitten und wurde gekreuzigt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese manchmal über solche Stellen leicht hinweg. Zum Beispiel Markus 14. Markus 14, Vers 65. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Jesus wurde angespuckt, er wurde geschlagen, er wurde verspottet. Sein Angesicht wurde verhüllt und er wurde geschlagen und sollte weissagen, wer das getan hat. Und in Markus 15, ab Vers 15, dort heißt es, weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Wir lesen hier, dass Jesus ausgepeitscht wurde. Und das Auspeitschen, das war nicht einfach so, dass eine Peitsche mit ganz normalen Riemen, sondern nein, am Ende der Riemen waren noch Metallsplitter eingeflochten. Das heißt, wenn Jesus ausgepeitscht wurde, dann bohrten sich diese Metallsplitter in die Haut und beim Zurückziehen der Peitsche wurde das Fleisch mit rausgerissen. Und sein ganzer Körper wurde wahrscheinlich ja zerfetzt und in eine breiige Masse verwandelt. Und dann wurde ihm ein Purpurmantel umgezogen und es wurde eine Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt. Und da müssen wir uns auch vorstellen, nicht solche Dornen, wie wir sie kennen, vielleicht von Rosen. Nein, das waren wahrscheinlich solche Dornen, messerscharf. Und daraus wurde eine Krone geflochten. Und die wurde auf sein Haupt nicht nur gesetzt, wahrscheinlich richtig reingedrückt. Und dann wurde Jesus auch wieder geschlagen und angespuckt und verspottet. Danach musste Jesus zu seiner Kreuzigungsstätte gehen und er musste sein Kreuz tragen. Wahrscheinlich war das der Querbalken, den er tragen musste, und der Längsbalken stand schon an der Stätte. Und Jesus musste das tragen, aber wir müssen uns vorstellen, er wurde ja vorher auf brutalste Weise ausgepeitscht und geschlagen. Er war wahrscheinlich schwach von der Geißelung und hatte Schmerzen und er musste das auch noch tragen auf seinen Wunden, die er schon hatte. Und wir wissen auch, Jesus hatte es auch nicht geschafft, es komplett bis ans Ende zu tragen. An der Kreuzigungsstelle wurde er dann ausgezogen. Und es kann sein, dass Jesus dann noch einen Schurz um seinen Intimbereich hatte. Ansonsten war er komplett nackt. Aber dieser Schurz, der war dann nicht dafür da, um vielleicht noch etwas Würde für den Gekreuzigten zu behalten. Nein, denn es ging ja gerade darum, bei der Kreuzigung die Würde komplett zu nehmen. Wenn so ein Schurz noch genehmigt wurde, dann war das wegen den jüdischen Zuschauern. Dort in Israel, wenn Leute in Israel gekreuzigt wurden, dann hatten die Leute wahrscheinlich noch einen Schurz, aber wegen der Zuschauer, nicht wegen des Gekreuzigten. Denn den Römern, dem war das vollkommen egal, ob die Würde noch gewahrt wurde oder nicht. Es ging genau darum, ihm die Würde zu nehmen. Jesus wurde dann an den Querbalken genagelt, seine Hände wurden an den Querbalken genagelt und die Nägel wurden durchs Handgelenk durchgeschlagen. Nicht durch die Handfläche, denn das könnte, das würde das Gewicht des Körpers nicht halten, sondern durchreißen. Nein, durch das Handgelenk wurden die Nägel geschlagen. Dann wurde er hochgezogen. Und dann wurden noch die Füße an dem Balken mit einem Nagel befestigt durch die Ferse. Und am Kreuz, da ist man nicht einfach so gestorben, weil man jetzt am Kreuz hing oder also weil man verblutet ist oder so. Nein, man ist durch Erstickung gestorben. Oder vielleicht, weil der Kreislauf kollabiert ist oder das Herz versagt hat. Man ist so qualvoll durch Erstickung gestorben, weil das Gewicht des Körpers zieht einen nach unten und dadurch ist der Brustkorb zusammengedrückt und man kriegt keine Luft. Um Luft zu holen, musste man sich hochstemmen, wahrscheinlich an dem Nagel in den Füßen hochstemmen, was unglaublich schmerzhaft gewesen sein muss. Und wenn man sich hochgestemmt hat, konnte man Luft holen. Aber man konnte sich ja nicht halten, also ist man wieder zusammengesackt und kriegte wieder keine Luft. Und so war der Tod am Kreuz, der ging über mehrere Tage. Über mehrere Tage ist man langsam erstickt. Und das war und ist der schändlichste und grausamste Tod, den sich Menschen ausgedacht haben. Aber man muss sagen, Jesus war ja nicht der Einzige, der diesen Tod, diese Art von Tod erlebt hat. Es wurden Tausende gekreuzigt früher. In der Hinsicht war das, was Jesus dann dort erlebt hat, nichts Besonderes in der Hinsicht. Also wenn es nur dabei geblieben wäre, was würde ihn unterscheiden von anderen, die auch diesen qualvollen Kreuzestod erlebt haben? Jesus hat nämlich nicht nur gelitten durch Menschen, sondern er hat auch gelitten durch Gott. Gottes Zorn lag auf Jesus. Gottes Zorn selbst lag auf Jesus. Wir lesen im Psalm 88, dem Psalm, aus dem ich schon vorher zitiert hatte. Dort spricht der Messias zu Gott. Psalm 88, Verse 7 und 8. Dort heißt es: Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Und in Vers 17 und 18: Deine Zorngerichte ergehen über mich, deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Und in Jesaja 53, ein ganz besonderes Kapitel im Alten Testament, in dem auch schon das Leiden und der Tod des Messias vorausgesagt ist und beschrieben ist. Dort heißt es in Jesaja 53, Vers 10: Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Also, Jesus hat den Zorn Gottes abbekommen, den wir in alle Ewigkeit verdient haben. Wenn ich nicht zu Gott umgekehrt bin im Laufe meines Lebens, werde ich eine ewige Strafe erleiden in der Hölle. Dort wird der Zorn Gottes in Ewigkeit auf mir lasten. Und genau diesen Zorn, den wir abbekommen hätten in alle Ewigkeit, genau diesen Zorn hat Jesus abbekommen am Kreuz. Und in Römer 2, Vers 9, lesen wir, wie dieser Zorn unter anderem aussah oder diese Strafe. Das, was man in Ewigkeit erleiden würde oder wird, wenn man nicht zu Gott umkehrt. Römer 2, Vers 9. Dort heißt es: Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Drangsal und Angst. Also Drangsal, äußere Bedrängnis heißt das. Wir wissen, die Hölle wird auch in der Bibel beschrieben als ein Feuersee, in dem man Qualen erleidet. Äußere Bedrängnis und Angst. Angst meint so eine innere Enge, so eine innere Beengtheit der Seele. So eine innere Angst, wirklich, die wird man erleiden. Und das, genau das, hat Jesus dort am Kreuz erlitten. Denn er hat den Zorn abbekommen, den wir verdient haben. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, dass Jesus das schon stellvertretend für uns erlitten hat, dann sind wir frei davon. Das ist doch herrlich. Eine weitere Sache, woran man das sieht, dass Jesus den Zorn Gottes abbekommen hat und nicht nur durch Menschen gelitten hat und einen normalen Kreuzestod gestorben ist, sieht man daran, an Folgendem. Ich habe ja schon gesagt, man starb nicht so einfach so am Kreuz. Man ist langsam erstickt über mehrere Tage. Und wenn man wollte, dass die Person am Kreuz schneller stirbt, dann hat man ihr die Beine gebrochen. Denn dann konnte die Person sich nicht mehr aufrichten, um Luft zu holen. Und das sehen wir ja auch, weil es gewollt war, dass Jesus und die zwei anderen Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt wurden, schneller sterben, sollten ihnen die Beine gebrochen werden. Und den Verbrechern neben ihm, denen wurden die Beine gebrochen. Und Jesus wurden aber nicht die Beine gebrochen. Warum? Weil Jesus schon tot war. Weil man gesehen hat, er ist schon tot, da ist das nicht mehr nötig. Das heißt, Jesus ist ungewöhnlich schnell am Kreuz gestorben. Und deswegen haben sich ja auch die Soldaten, die die Beine brechen sollten, gewundert, dass er schon tot ist. Warum ist Jesus so schnell gestorben? Also er war 6 Stunden am Kreuz. Ist vielleicht nicht schnell, aber im Sinne relativ gesehen dazu, wie man sonst am Kreuz gestorben ist, war das schnell. Warum ist er so schnell gestorben? Wir lesen in Johannes 10, Vers 17 und 18. Dort sagt Jesus: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Also Jesus hat die Macht, sein eigenes Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Und das hat er getan. Er hat selbst sein Leben gelassen. Die Frage ist ja, warum beendete er das? Er ist dann nicht noch vorher. Warum hat er diese 6 Stunden da durchgehalten? Ich meine, klar, die erste Frage ist, warum er das Ganze überhaupt getan hat. Für uns, für dich und für mich. Das ist ja unglaublich. Aber dann natürlich die Frage, warum beendete er es nicht schon vorher? Warum hat er diese 6 Stunden durchgehalten? Ja, weil Jesus diesen Zorn Gottes aushalten musste. Und er musste ihn so lange aushalten, bis es vollbracht war. Bis es genug war. Und sobald das erledigt war, nicht früher, aber auch nicht später, dann ließ er sein Leben. Von sich aus. Er sagt ja auch: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und dann schreit er laut auf. Und am Kreuz, dort konntest du nicht laut schreien. Du hattest gar keine Luft dazu. Aber Jesus schreit laut auf. Das zeigt, dass er in dem Moment das Leben von sich ausgelassen hat, weil es vollbracht war. Weil jetzt er das Nötigste durchgestanden hat. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben gesehen, was Jesus alles erlitten hat. Wir haben gesehen seine Verlassenheit, sein Leiden durch Menschen und sein Leiden durch Gott. Und jetzt kommt noch dazu, dass Jesus das alles zu Unrecht erlitten hat. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, wir Menschen sind da alle gleich. Mir geht es auf jeden Fall so. Wir können es nicht ab, wenn uns auch nur ein kleines Unrecht zustößt. Wenn wir in einer kleinen Sache ungerecht behandelt werden, wenn es nur eine klitzekleine Sache ist, also wenn jemand etwas nicht ganz Korrektes über uns sagt, etwas, was vielleicht nicht so stimmt, oder wenn wir irgendwie eine Strafe bekommen, die wir nicht verdient haben, wenn wir vielleicht eine unverdiente Ohrfeige bekommen oder irgendwie so etwas, nur so eine Kleinigkeit, dann, ja, das können wir nicht ab, dann brodelt es so in uns und wir wollen das zurechtrücken. Wir haben so einen Gerechtigkeitssinn, wir können das nicht haben, wenn wir ungerecht dargestellt werden und ungerecht behandelt werden. Und das schon bei Kleinigkeiten. Und jetzt, das alles, worüber ich eben gesprochen habe, was Jesus erlitten hat, das hat er alles zu Unrecht erlitten. diese schlimmen Dinge. Und Jesus geht da freiwillig durch. Er tat seinen Mund nicht auf. Also wir würden bei der kleinsten Kleinigkeit schon unseren Mund auftun und uns verteidigen. Oder, wie gesagt, das wieder richtig stellen, wenn jemand etwas gesagt hat über uns, was nicht stimmt. Wir würden unseren Mund auftun. Und Jesus erleidet das alles. Das alles. Freiwillig. Und das zu Unrecht. Wie unglaublich ist das? Und das hat Jesus für mich und für dich getan. Und nicht nur das, sondern noch viel mehr. So wie ich es am Anfang gelesen habe in Epheser 3, dass diese Liebe des Christus unsere Erkenntnis übersteigt. Das heißt, wir haben jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Aber das schon allein, da hoffe ich, dass der ein oder andere da etwas mehr das begreifen konnte, was es Jesus eigentlich gekostet hat. Und die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist, was hat das mit mir zu tun? Was hat das für Konsequenzen in meinem Leben? Denn das, was wir eben gehört haben alles, das schreit ja förmlich nach einer Antwort von uns. Wenn Jesus das alles wirklich für dich und für mich getan hat, dann schreit das nach einer Antwort, nach einer Reaktion. Was hat das für Konsequenzen in meinem Leben? Sollte ich nicht Gott und Jesus lieben mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, meinem ganzen Denken und meiner ganzen Kraft? Sollte ich nicht mein ganzes Leben ihm hingeben und ihm nachfolgen? Wäre das nicht das Mindeste? Und ich muss mich fragen, lebe ich noch für mich selbst? Für mich, für meine Wünsche, meine Lüste, meinen Wohlstand? Lebe ich noch für mich? Oder habe ich schon mein Leben verloren, um Jesu Willen? Es ist ja wunderbar, wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht erst ändern, wir müssen nicht irgendwas leisten oder tun. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind und unsere Sünden einfach bei ihm abladen. Das kostet nichts. Aber Jesus will nicht nur das, sondern Jesus will auch, dass ich ihm dann nachfolge. Und ihm nachzufolgen, das kostet etwas. Das kostet etwas. Und Jesus hat das einmal verglichen mit einem Mann, der einen Turm bauen wollte und der sich aber zuvor hinsetzt und die Kosten berechnet und überlegt, ob er eigentlich die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Nicht, dass er mittendrin abbrechen muss und die Leute über ihn spotten. Und mit diesem Vergleich, damit wollte Jesus jetzt nicht sagen, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir irgendwas bauen, wie wir mit Geld umgehen sollen, wie wir das verwalten sollen oder planen und damit umgehen sollen. Nein, Jesus geht es in diesem Kontext darum, was es kostet, ihm nachzufolgen. Und ihm geht es darum, dass wir vorher überlegen sollen, bevor wir ihm nachfolgen, bin ich bereit, ihm nachzufolgen? Und eben nicht nur einfach meine Sünden bei ihm abzuladen und dann und danach ist alles egal. Nein, es soll eine bewusste Entscheidung sein, in dem Wissen, dass Nachfolge etwas kostet. Dass es etwas kostet. Es ist eben kein Wohlstandsevangelium, dass wir zu Jesus kommen können, ihm nachfolgen können und es wird alles gut, uns wird es gut gehen, und wir werden immer alles haben, was wir wollen und so weiter. Nein, es kostet etwas. Und unter diesem Vorwissen soll man sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Wir haben gehört, was Jesus für uns geopfert hat. Der Sohn Gottes hat all das für uns erlitten, für dich und für mich. Wir können ihm dafür nie genug danken. Wir sollten uns aber auch fragen, was bedeutet das für mein Leben? Und bin ich bereit, auch mein Leben ihm zu geben? Bin ich bereit, ihm nachzufolgen? Habe ich die Kosten überschlagen? Lasst uns den Karfreitag dazu nutzen, über diese Dinge nachzudenken. Über das, was Jesus für uns getan hat und über das, was ich bereit bin, für ihn zu geben. Amen. Jesus hat an dem Abend, bevor er gefangen genommen wurde und dann verurteilt wurde, hat er das Abendmahl eingesetzt. Und er hat es eingesetzt, damit wir uns eben genau daran erinnern, an das, was er an diesem Tag getan hat. Und ich möchte mit euch gemeinsam nun auch das Abendmahl feiern. Ich werde die Einsetzungsworte Jesu lesen, ich werde danken und werde essen und trinken. Und ich möchte euch einladen, bei euch zu Hause, dass ihr mitfeiert. Das Gute an dieser Aufnahme ist ja, ihr könnt jetzt Pause machen, falls ihr das noch nicht vorbereitet habt, falls ihr noch nichts parat habt, dann könnt ihr jetzt Pause machen und euch etwas holen. Brot und Wein oder Saft. Und dann können wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wie schon gesagt, ich werde die Einsetzungsworte lesen und danken und essen und trinken. Und auch da, wenn wir dann essen und trinken, wollen wir darüber nachdenken, über das, was Jesus getan hat. Und auch da wieder, wenn ich dann weitermache, ihr aber noch mehr Zeit braucht, auch da ist es wunderbar, da könnt ihr dann Pause machen und dann weitermachen, wenn ihr soweit seid. Ja, jeder, der dieses stellvertretende Opfer Jesu angenommen hat und getauft ist, darf an diesem Abendmahl teilnehmen. Ich möchte aus Lukas 22 die Einsetzungsworte lesen. Lukas 22, Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für deinen Leib, den du für uns gegeben hast. An diesem Tag, an diesem Karfreitag wollen wir uns in besonderer Weise daran erinnern. Und wir danken dir, dass du das getan hast, dass du all das durchlitten hast, freiwillig. Du hast deinen Mund nicht aufgetan und du hast so sehr gelitten, durch Menschen, aber auch durch Gott. Durch deinen Vater. Du hast den Zorn abbekommen, den wir in alle Ewigkeit verdient haben. Und wir danken dir für deinen Leib, den du uns gegeben hast. Amen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Herr Jesus, danke für dein Blut, das du für uns vergossen hast. Dieses kostbare, unendlich kostbare Blut. Du hast uns nicht losgekauft mit Silber oder Gold. Das ist alles vergänglich. Und das wird auch einmal vergehen. Nein, du hast uns mit deinem kostbaren Blut losgekauft. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du das erlitten hast am Kreuz. Dass du für uns und für unsere Sünden gestorben bist. Und wir dadurch reingewaschen sind und vor dem Vater komplett rein und tadellos dastehen und komplett gerecht dastehen. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten und auch dann im Zuge dessen wollen wir auch wieder gemeinsam das Vaterunser beten. Herr Jesus, danke, dass wir uns an diesem Tag daran erinnern können, was du für uns getan hast. Aber danke, dass es nicht dabei geblieben ist, dass du gestorben bist für unsere Sünden. Nein, du bist auch auferstanden und du lebst. Und daran dürfen wir uns in diesen Tagen auch erinnern. Du lebst, du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt. Und auch über uns, die wir das angenommen haben, hat der Tod keine Macht mehr. Danke dafür. Herr Jesus, danke, dass du lebst, dass du in den Himmel aufgefahren bist, dich zu Rechten des Vaters gesetzt hast. Du hast die Königswürde empfangen und du wirst einmal wiederkommen und uns, die wir, wenn wir gestorben sind, auferwecken. Und wenn wir noch leben, während du wiederkommst, wir werden verwandelt werden und wir werden zusammen mit allen Geschwistern aus aller Zeit und auf der ganzen Welt, alle Geschwister, die zu deiner Gemeinde gehören, gemeinsam entrückt werden zu dir hin. Und wir werden alle Zeit bei dir sein. Danke, dass wir diese Hoffnung haben. Danke, dass du unser Leben bist, dass du unser Herr bist. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich loben und dich preisen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.